Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo Leute und welcome back zu einer neuen Folge Europolitics. In unserer derzeitigen Staffel dreht sich alles rund um die Europawahlen am 9. Juni. Direkt am Anfang hier nochmal unsere Ermutigung, am 9.6. zur Wahl zu gehen oder davor die Briefwahl zu beantragen, was ihr hoffentlich schon gemacht habt. Um mich ein bisschen zu unterstützen bei der Auswahl, interviewen wir gerade in jeder Folge eine Kandidatin einer demokratischen Partei, die im Juni antreten werden. Und in dieser Folge dreht sich alles um die CDU-CSU. Dafür hat meine Kollegin Claudia mit Lena Duport geredet. Sie ist amtierendes Mitglied im Europaparlament und die beiden haben sich unterhalten über die Wahlkampfziele der CDU-CSU. Hi Claudia, schön, dass du da bist.
Hi Nele, danke für die Einladung.
Dann starten wir direkt mal mit den Hard Facts, würde ich sagen. Was müssen wir denn wissen über die CDU-CSU im diesjährigen Europawahlkampf?
Ja, also die Union gehört zur EVP, also der Europäischen Volkspartei. Die ist im Europaparlament sozusagen die Fraktion der Christdemokraten. Und die EVP ist eigentlich seit 1999 schon immer die stärkste Fraktion im Europaparlament gewesen. Und wichtige Themen sind Wirtschaftswachstum, Verteidigung von Demokratie und europäischen Werten. Aber eben auch, was jetzt auch wieder sehr wichtig und aktuell ist, die Verbesserung der militärischen Verteidigungsfähigkeit.
Okay, die EVP stellt ja seit 2019 auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die davor unter anderem Verteidigungsministerin in Deutschland war, oder?
Ja, genau. Also sie ist Spitzenkandidatin der EVP, auch jetzt wieder. Auch wenn ihr Name auf keinem Wahlzettel auftauchen wird, denn sie kandidiert ja eben nicht fürs Europäische Parlament, sondern eben wieder für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin. Und das ist auch eine Besonderheit. Also die CDU hat im Grunde keine Spitzenkandidatinnen in Deutschland aufgestellt, denn die Partei tritt in 15 Bundesländern mit einer eigenen Wahlliste an. Also das ist den Parteien freigestellt, wie sie das handhaben wollen. Und alle anderen großen Parteien treten eben mit einer bundeseinheitlichen Liste an und in Bayern tritt dann eben nur die CSU an mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor 5 Jahren war er ja auch der Spitzenkandidat der EVP, der dann eben EU-Kommissionspräsident werden sollte. Und er wurde dann aber von den Staats- und Regierungschefinnen kurzerhand ausgetauscht durch Ursula von der Leyen. Also dieses Spitzenkandidatenprinzip ist eben nicht bindend und deswegen wurde das so ein bisschen umgangen und das hat auch viel Kritik ausgelöst. Aber da haben sich dann die Staats- und Regierungschefinnen sozusagen einfach durchgesetzt.
Okay, und womit ist die CDU-CSU im Wahlkampf bisher so aufgefallen? Gibt es da markante Vorkommnisse oder?
Also ein großes Thema für die CDU-CSU ist, dass sie sich für eine echte Verteidigungsunion einsetzen, mehrer militärischem Support für die Ukraine. Und was ich auch ganz spannend oder vielleicht auch ein bisschen kontrovers finde, ist, dass sie sich dafür aussprechen, dass ab 2035 das geplante Aus der Verbrennerautos sozusagen rückgängig gemacht werden soll.
Okay, und wie steht die Partei momentan generell da, also gerade jetzt auf Bundesebene, aber auch europaweit?
Also ich habe mir dazu mal ein bisschen so die Umfragewerte und Prognosen angeschaut und in Deutschland steht die Union eigentlich stabil da und wird wohl die stärkste Partei werden. Laut der letzten Hochrechnung wird sie so ungefähr 30% der Stimmen bekommen und das ist schon ein deutlicher Zuwachs. Dann auch im Vergleich zu den Wahlen 2019, da lag sie ungefähr bei 22,6% der Stimmen und hat damals eigentlich echt ein paar Stimmen eingebüßt. Also jetzt läuft es in der kommenden Wahl voraussichtlich laut der Prognosen besser. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch ab, wenn man die gesamte EU anschaut. Und da sieht es nach Prognosen von Europe Elect so aus, dass die Fraktion der EVP von 177 auf 183 Sitze leichter zugewinnen wird und damit dann eben wieder deutlich stärkste Kraft im Europäischen Parlament werden wird. Aber das sind, wie gesagt, Hochrechnungen, also ganz sicher kann man das noch nicht sagen.
Okay, dann haben wir jetzt schon mal einen richtig guten Überblick über die Hard Facts der CDU-CSU. Du hast jetzt mit Lena Duport gesprochen über die anstehenden Europawahlen. Wer ist denn Lena Duport?
Ja, Lena Duport ist bereits seit 2019 im Europäischen Parlament und kandidiert jetzt eben wieder für eine zweite Legislaturperiode sozusagen. Und sie ist im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und beschäftigt sich aber auch viel mit Themen wie ländliche Entwicklung oder Gleichstellung der Geschlechter.
Dann würde ich direkt vorschlagen, einfach mal reinzuhören in das Interview.
Ja, super gerne. Ganz zuerst habe ich Lena Duport einmal gefragt, warum sie jetzt wieder kandidiert und worauf sie vielleicht auch am meisten stolz ist, was sie so in der vergangenen Legislaturperiode erreichen konnte.
Ich würde es vielleicht mal so beantworten. Ich glaube, was mir am meisten auffällt, ist, wir haben alle irgendwie Anfang der Legislaturperiode gedacht, der Brexit ist das Komplizierteste, was wir irgendwie vor uns haben. Und ja, ich glaube im Nachgang, ich will nicht sagen, wir würden uns alle wünschen, der Brexit wäre auch das Komplizierteste geblieben. So, das tun wir, glaube ich, trotzdem aus vielerlei Gründen. Aber insgesamt war das ja schon eine ziemlich wilde Legislaturperiode mit sehr, sehr großen Herausforderungen, auch sehr existenziellen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie, der wirtschaftliche Wiederaufbau, die Frage von Krieg und Frieden auf europäischem Boden, das sind alles Dinge gewesen, die uns logischerweise sehr beschäftigt haben. Und dementsprechend fällt es mir auch ein bisschen schwer, jetzt so ein Resümee der Legislaturperiode zu ziehen, weil wir natürlich ganz viele Aufgaben gehabt haben, neben dem, was wir eigentlich vorhatten, nämlich Green Deal und Wirtschaft klimaneutral, CO2-neutral zu machen und einiges andere, was wir uns ja eigentlich ins Stammbuch geschrieben hatten sozusagen, dann auf einmal mit ganz vielen großen Herausforderungen zu tun hatten, die wir vorher einfach nicht auf dem Schirm. Für mich persönlich, ich habe immer wahnsinnig gerne Innenpolitik gemacht. Ich habe immer wahnsinnig gerne Sicherheitspolitik gemacht. Das ist sicherlich etwas, was in der nächsten Legislaturperiode uns auch noch ziemlich beschäftigen wird, aus vielen Gründen. Und persönlich haben wir schon sehr darum gekämpft, dass wir eine europäische gemeinsame Herangehensweise an beispielsweise das Thema Asyl und Migration finden. Das hat uns viel Kraft, viel Nerven, viel Auseinandersetzung, viel politische Verhandlung gekostet sozusagen. Und ich bin schon froh auch, dass wir am Ende eine Lösung gefunden haben. Klassisches europäisches Kompromisswerk, mit dem ja alle ein bisschen unzufrieden sind und alle ein bisschen zufrieden sind. Aber es war eben auch, weil es eine so lange, so offene Wunde auch der europäischen Politik gewesen ist, wichtig, dass wir da jetzt auch gemeinsam vorangehen. Es ist nicht die perfekte Lösung, wir werden sie auch weiterentwickeln müssen, aber es ist ein gemeinsamer Startpunkt sozusagen für die Europäische Union, den wir so vorher einfach noch nicht gehabt haben.
Wir würden zum Einstieg gerne über das Thema Ukraine und Sicherheit eigentlich kaum drumherum. Und zwar soll ja mit einer massiven Aufrüstung der EU samt Flugzeugträgern, Raketenschirmen und so weiter die Sicherheit des Kontinents langfristig sichergestellt werden. Und es sollen eben auch konkret Waffen an die Ukraine geliefert werden. Aber wie realistisch ist das denn, wenn es schon jetzt an Munition mangelt und an so kleineren Dingen, wo es auch gar nicht um die Flugzeugträger geht sozusagen? Was schlägt denn die CDU da als Strategie vor?
Na, ich würde es mal auch so ein bisschen auseinanderziehen. Ne? Also Munition ist gar nicht so klein, sondern im Zweifelsfall auch eines der sehr entscheidenden Elemente und Instrumente in der schlicht und ergreifend neuen geopolitischen Realität, in der wir uns auch befinden. Also ich sage es auch ganz ehrlich, vielleicht mit einer persönlichen Note dazu, dass ich mal zu einem Teil von Politikern, einer Generation von Politikern gehören werde, die sich mit Krieg und Frieden wieder auseinandersetzen müssen, auch so existenziell auseinandersetzen müssen. Da hätten wir alle gerne drauf verzichtet. Nur es gibt so diesen schönen Spruch, you might not be interested in war, but war is interested in you. Also nicht wir haben die Entscheidung getroffen, in ein souveränes Land einzumarschieren und mit Gewalt Grenzen verschieben zu wollen, sondern die Entscheidung hat jemand anders getroffen. Und ich finde, das ist der europäischen Idee, auch den gemeinsamen Werten, die wir auch in den Verträgen niedergefasst haben bei uns, schon auch gut zu Gesicht steht, dass wir die Ukraine in dem Fall auch unterstützen in ihrer Auseinandersetzung, in ihrem Krieg mit Russland, gegen Russland und vor allen Dingen auch dabei unterstützen, dass sie ihre eigene Souveränität auch wiederherstellen kann. Insofern spielen dabei natürlich auch am Ende, so unschön das ist, die Frage von Waffen eine große Rolle. Und ich bin der Meinung, wir sollten als Europäische Union, auch als einzelne Mitgliedstaaten, noch viel mehr, viel konsequenter, gerne auch koordinierter innerhalb der Europäischen Union unterstützen, als wir das jetzt bisweilen tun. Am Ende ist es vor allen Dingen die Ukraine, die momentan mit Leben dafür bezahlt, dass wir Europäer nicht so schnell sind und nicht so konsequent in der Unterstützung, wie wir das meiner Meinung nach sein könnten und sein sollten. Und daraus lässt sich natürlich dann auch ein gewisser Auftrag auch für die Europäische Union ableiten. Wir sind nun mal geografisch auch mit dem Nachbar Russland befasst, ob wir wollen oder nicht. Wir können uns ja aus der geografischen Lage nicht lösen. Und in dem Moment, wo wir einen Nachbarn haben, der eben das Prinzip von grundsätzlicher Akzeptanz von souveränen Staaten, von Grenzziehung auch nicht arbeiten will sozusagen, sondern eigentlich die Macht des Stärkeren ja wieder zum geopolitischen Prinzip erhoben hat, mehr oder weniger, werden wir uns eben auch damit auseinandersetzen müssen, dass wir als Europäische Union auch verteidigungsfähig sein müssen. Und ich glaube, da lohnt zwischenzeitlich auch gerade aus der deutschen Debatte heraus immer mal wieder auch ein Blick Richtung Baltikum, Richtung Schweden, Finnland, die ja, auch wenn das jetzt den NATO-Teil betrifft, aber nach ja wirklich jahrzehntelanger Neutralität dazu übergegangen sind, immer auch Mitglied der NATO sein zu wollen und werden zu wollen und jetzt auch Gott sei Dank sind. Also in der Quintessenz kommen wir gar nicht drum herum, uns auch mit der Frage der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union zu befassen. Es ist ein Bereich, wo wir noch nicht wahnsinnig viel Kompetenzen gemeinsam haben, weil wir es bisher nicht für nötig gehalten haben, es vielleicht auch bisher nicht nötig gewesen ist. In der, sagen wir mal vorsichtig, in der neuen Zeit wird es aber eine der vielleicht schon fast wesentlichsten Fragen auch für die Europäische Union in der nächsten Dekade sein.
Sie meinten auch, das ist ja quasi wie so ein klarer Auftrag an die EU, eben die Ukraine zu unterstützen. Braucht es denn da auch neue Schulden, die aufgenommen werden, um eben diese Unterstützung auch leisten zu können? Auch so ein bisschen mit einem Auge in Richtung USA gucken, wo man ja auch nicht so ganz genau weiß, wie es da weitergeht mit der Unterstützung oder wie da die Zukunft aussieht?
Nee, also ich finde schon, dass wir in dem Fall, gerade weil jetzt die Amerikaner ja auch nochmal auch mit harten Auseinandersetzungen und innenpolitischen Kämpfen ja auch die finanziellen Mittel jetzt Gott sei Dank freigemacht haben. Das ist auch eine ziemliche Erleichterung auch für uns alle hier. Aber es darf eben nicht dafür sorgen, dass wir uns wieder zurücklehnen und sagen, ah naja, die Amerikaner machen das schon. Ja, denn am Ende ist es unser ureigenstes Interesse, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur auf europäischem Boden stärken. Und dazu hat die Europäische Union einen nicht ganz unwesentlichen Auftrag. Wir diskutieren ja gerade an vielen Stellen auch darüber, dass wir dafür auch die Position eines Verteidigungskommissars brauchen, der sich insbesondere sozusagen mit der Industriepolitik im Bereich der Verteidigung beschäftigt, der die Mitgliedstaaten auch besser zusammenbringt, als das bisher der Fall ist. Und da gibt es durchaus noch viel Potenzial, die Mitgliedstaaten auch besser zusammenzubringen. Am Ende wissen wir natürlich, spielt das Geld eine entscheidende Rolle. Da könnte man beispielsweise auch gucken, was wir noch an Mitteln übrig haben aus dem Next Generation EU, die ja teilweise noch gar nicht abgerufen worden sind. Also ich glaube, da ist schon ein grundsätzliches Interesse daran da, in dem Themenbereich vorwärts zu kommen. Aber wir können auch erst nochmal gucken, welche Gelder wir eigentlich auch noch bei uns liegen haben, welche Gelder auch bei den Mitgliedstaaten noch liegen und die schlicht und ergreifend besser miteinander kombinieren und auch besser koordinieren. Und dann, wenn man merkt, das reicht nicht, muss man über weitere Möglichkeiten nachzudenken. Und ich glaube, wir sollten erstmal das Naheliegendste machen, sozusagen, Sie hatten vorhin den Flugzeugträger erwähnt. Also bevor wir jetzt irgendwelche neuen Glitzerprojekte starten, bin ich immer der Meinung, wir sollten vielleicht erstmal das auch machen, was wir schnell erreichen können und wo wir vielleicht auch schon die beste Unterstützung möglichst schnell auch für die Ukraine draus formen können.
Okay, also quasi erstmal Gelder abrufen oder umschichten, die es schon gibt, bevor man neue Schulden aufnimmt, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Ein weiteres, ja auch oft sehr heiß diskutiertes Thema ist ja das Thema Migration. Und da hat das EU-Parlament ja dem Asyl- und Migrationspakt zugestimmt. Und da ist ja eben ein Punkt, dass eben der Aspekt der Asylverfahrensordnung eben auch so geregelt wird, dass ein Asylantrag bereits in einem Grenzverfahren, also in einem Lager an den EU-Außengrenzen erfolgen kann. Wie kann denn mit diesen Regeln verhindert werden, dass jetzt wieder ein neues Moria entsteht oder dass wieder eine Überlastung an den EU-Außengrenzen stattfindet?
Also der erste Schritt dabei ist natürlich, und wir haben ja nicht ohne Grund jetzt fast 2 Jahre auch intensiv in den Trilogverhandlungen, auch zwischen Rat und Parlament, innerhalb des Parlaments, zwischen den Fraktionen auch gerungen, weil es am Ende ja um eine ganz, ganz feine Balance geht sozusagen zwischen, wir müssen unserem Schutzauftrag gerecht werden, den wir europäisch, national, international formuliert haben, der auch in Rechtsakten niedergefasst ist. Und auf der anderen Seite können wir auch nicht zufrieden sein, so wie es bisher gelaufen ist. Ja, Stichwort Moria ist gefallen. Es gibt ja noch einige andere, fast schon sehr symbolträchtige Orte sozusagen, die für ja die Nicht-Existenz einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik letztendlich sprechen. Also wir brauchen auch Elemente von einem gewissen Management sozusagen, damit wir am Ende unseren Anspruch, unsere Werte auch aufrechterhalten können. Wir haben in der Asylverfahrensverordnung genau deswegen auch gewisse Schutzmechanismen mit eingebaut, die verhindern sollen, dass wir zu den Zuständen zurückkommen, in Anführungsstrichen, die wir beispielsweise auf Lesbos, auf Samos auch gesehen haben. Ich bin selber da gewesen, mir selber vor Ort auch ein Bild davon gemacht. Und das ist, glaube ich, da braucht man nicht drüber reden. Das ist die Vorhölle auf Erden gewesen. Also wir sind Menschen in schwierigsten, in verletzlichsten, in zynischsten Zuständen gewesen, denen wir als Europäische Union dann auch nicht gerecht geworden sind. Daraus habe ich für mich abgeleitet, dass wir eigentlich an die zwei Flaschenhälse sozusagen des alten Paktes in Anführungsstrichen, der ja nie das Tageslicht erblickt hat, sozusagen dran müssen, nämlich an einmal die Dauer der Verfahren. Also es kann nicht sein, dass wir teilweise irgendwie 4, 5, 6 Jahre Verfahrensdauer haben, die Leute währenddessen im Liegelimbo sind und weder vor noch zurück können. Und das Zweite ist, dass eben auch diejenigen, die dann am Ende keine Schutzberechtigung haben, eben auch konsequent zurückgeführt werden müssen. In der Kombination natürlich mit da, wo wir sie unterbringen, da, wo die Menschen auch auf das Ende des Verfahrens warten, müssen wir natürlich auch europäische Standards an die Unterbringung ansetzen. Das ist vorher nicht der Fall gewesen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Verfahren, die Erstprüfung an die Außengrenze verlegt haben, gehört für mich automatisch mit dazu, dass wir als Europäische Union dann auch dafür zuständig sind, für menschenwürdige Unterbringung zu machen. Sprich, geordnetes Dach über dem Kopf, Zugang zu sanitären Einrichtungen, zu Nahrung, zu Beschäftigung, Bildung, insbesondere dann, wenn es Kinder betrifft. Und da können wir als Europäische Union schon gemeinsam deutlich besser vorangehen, als wenn wir quasi die Mitgliedstaaten, insbesondere die an der Außengrenze, schlicht und ergreifend auch ein Stück weit damit alleine lassen in dem Fall. Und wir haben das ein oder andere Pilotprojekt ja von europäischer Seite aus in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch schon auf den Weg gebracht. Genau deswegen im Übrigen werden wir auch noch Zeit für die Umsetzung brauchen, weil natürlich eine solche Unterkunft auch mal nicht ebenso aus dem Boden zu stampfen ist.
Die Union macht sich ja eben auch für dieses Drittstaatenmodell stark, dass eben Asylsuchende das Verfahren eben in den sogenannten Drittstaaten durchlaufen. Das klingt also, ich verstehe den Punkt, dass Sie sagen, die EU muss sich für gute Unterbringung und so weiter derjenigen, die eben auf ihr Verfahren warten, stark machen. Jetzt denke ich so ein bisschen, ja, in Drittstaaten, das ist ja noch weiter weg. Wie kann man denn da wirklich sicherstellen, dass die Bedingungen gut sind? Wieso machen sich die Union für so ein Verfahren stark?
Also ich ziehe es mal ein bisschen zurück wieder auf den Pakt. Und der Pakt hat ja im Grunde genommen zwei Komponenten. Wir haben auf der einen Seite das, was wir gerade angerissen haben letztendlich, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, die innereuropäische Dimension, wenn man das so möchte. Also alles das, was wir innerhalb der Europäischen Union organisieren, leisten können, leisten müssen an Solidarität unter den Mitgliedstaaten, an Schutzversprechen und auch sozusagen Erfüllung des Schutzversprechens, dann wenn wir beispielsweise in die Integration übergehen und so weiter und so fort. Das ist alles das, was innerhalb der Europäischen Union stattfindet. Gleichzeitig ist eben auch klar, dass wir ja uns aus unserer geografischen Lage auch nicht lösen können. Also wir werden immer auch eine Nachbarschaft haben, die mal mehr, mal weniger stabil ist, die aber beispielsweise auch mit Blick Richtung Sahelzone jetzt zumindest für die nächsten Jahre tendenziell nicht unbedingt zu den sichersten Umgebung sozusagen gehört. Das heißt, wir werden immer auch, wenn wir dann noch beispielsweise den Klimawandel mit dazu nehmen, wir werden immer in unterschiedlicher Art und Weise mit Fluchtbewegungen zu tun haben als Europäische Union. Und deswegen ist diese sogenannte externe Dimension des Paktes eine nicht ganz unwesentliche dabei. Ich glaube, in der deutschen Diskussion würde man im ehesten sagen, es geht dabei vor allen Dingen auch um zwei Dinge. Einmal den Bereich Fluchtursachenbekämpfung und der zweite Bereich, wenn man es mal so formulieren möchte, Ausweitung auch von internationalen Schutzräumen. Also Möglichkeiten, international mehr für Schutz tun zu können, als das zwischenzeitlich der Fall ist. Es gibt einmal über die Frage Kooperation mit Drittstaaten, das, was im Pakt ja auch schon angelegt ist, was aber beispielsweise auch neben dem Pakt über den Bereich legale Migration mit angelegt ist, also Talent Pool, Talent Partnership sind also die Stichworte aus der europäischen Diskussion heraus. Und zum Pakt oder sozusagen zu der Diskussion gehört dann eben auch dazu, dass all diejenigen, die aus einem sicheren Drittstaat und einem sicheren Herkunftsstaat kommen, dann eben auch möglicherweise eben nicht über das Thema Asyl dann Zugang zur Europäischen Union bekommen können, sondern da muss man gucken, dass wir andere Wege aufbauen können. Das Asylrecht ist ja aus guten Gründen ein wahnsinnig hohes Schutzgut, das bestimmte Kriterien mit sich bringt, das bestimmte Instrumente sozusagen mit sich bringt, bestimmte Verpflichtungen auch der Mitgliedstaaten mit sich bringt. Und sollte als solches tatsächlich dann eben auch auf die Schutzbedürftigkeit ausgerichtet sein, während wir für all diejenigen, die aus anderen Gründen kommen, die sind ja nicht besser oder schlechter, die Gründe, nur dann ist das Asylrecht das falsche Instrument dafür. Da muss man eben gucken, dass wir gemeinsam mit den Mitgliedstaaten in dem Bereich noch vielleicht auch kreativere Lösungen sozusagen finden, was andere Möglichkeiten der Einwanderung und Zuwanderung in die Europäische Union angeht. In der Konsequenz geht es vor allen Dingen darum, und das sind schwierige Diskussionen, die wir hier auf europäischer Ebene auch nicht leicht führen, geht es darum, dass wir natürlich für Menschen auf der Flucht immer wieder auch mit Staaten im Zweifelsfall zusammenarbeiten müssen. Ich möchte da bewusst jetzt nicht kooperieren sagen, weil das nochmal eine andere Qualität dann ist, aber im Zweifelsfall auch zusammenarbeiten müssen, um zu gucken, dass wir den Menschen vor Ort eben bestmöglich helfen können, die ja schon da sind und auch vor Ort dann eine Versorgung brauchen. Das ist tatsächlich sozusagen all das, was man am Ende auch ein bisschen unter der externen Dimension des Paktes versteht, die für mich untrennbar auch zu der innereuropäischen Dimension sozusagen dazugehört. Im Grunde genommen geht es darum, möglichst früh, möglichst gut Verantwortung zu übernehmen. Ob das im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung ist, ob es in dem Bereich Ausweitung von Schutzräumen in Nachbarregionen beispielsweise ist, bis hin zu der Frage, wie gewähren wir Schutz für diejenigen, die dann innerhalb der Europäischen Union Schutz bekommen sollen.
Okay, also ich verstehe so ein bisschen innereuropäisch und dann eben außereuropäisch ist so ein bisschen, wo Sie eine Unterscheidung setzen.
Ja, vielleicht eine Unterscheidung. Also das heißt ja nicht, dass wir sozusagen innerhalb der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union dann unterschiedliches Recht anwenden oder unterschiedliche Ansprüche formulieren, sondern es sind eben einfach zwei Dimensionen, die mit jeweils anderen Rechtsakten, mit jeweils anderen Maßnahmen sozusagen dann auch begleitet werden können, müssen, sollen.
Ich würde gerne mit Ihnen auch noch über das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen. Erstmal als Einstiegsfrage in das Thema. Das große Projekt ist ja der Green Deal. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Kann man das als Erfolg verbuchen oder sehen Sie das Projekt eher kritisch? Wie stehen Sie dazu?
Na, ich glaube, wir waren vorhin am Anfang bei dem Blick zurück sozusagen in diese Legislaturperiode. Man kann dabei schon sagen, dass vielleicht auch eines der intensivst diskutiertesten Projekte dieser Legislaturperiode auch gewesen ist. Wir sind ja nicht umsonst in einer Zeit der Polykrise unterwegs. Ja, multiple Krisen, die alle gleichzeitig passieren und alle gleichzeitig im Grunde genommen die gleiche Aufmerksamkeit bräuchten, um sie zu bewältigen, sich gegenseitig auch bisweilen auch ja nicht nur verstärken, sondern auch schon multiplizieren. Ne? Also die Frage Sicherheit, die Frage Klimawandel hängt ja auch unmittelbar miteinander zusammen. Die Frage Ernährungssicherheit hat was mit bisweilen hybrider Kriegsführung und damit auch wieder mit Fluchtbewegung zu tun. Also wir sind einmal in einer Zeit unterwegs, in der wir viele große Herausforderungen nicht mehr unmittelbar voneinander trennen können. Und das gilt genauso auch für den Klimawandel. Deswegen haben wir und habe ich auch persönlich von Beginn an der Legislaturperiode immer gesagt, der Green Deal, das ist ambitioniert. Das ist ein guter Weg. Wir müssen uns nur sehr gut um die Umsetzung kümmern, sozusagen. Also in der Quintessenz, wir können gerne über ambitionierte Ziele sprechen, aber wir müssen am Ende auch wissen, wie wir sie erreichen wollen. Und schlicht und ergreifend sozusagen Ziele auf dem Papier immer weiter nach oben zu setzen, wenn wir gleichzeitig gar nicht wissen, wie wir das erreichen sollen, führt am Ende nicht nur dazu, dass wir die Ziele nicht erreichen, sondern auch dazu, dass wir im Grunde genommen politisch etwas versprechen, das wir nicht halten können. Und damit Frust schlicht und ergreifend produzieren, der am Ende auch dem politischen System dann wieder ein Stück weit auf die Füße fällt. Also für mich ist immer dabei wichtig gewesen, dass wir viele Bereiche der Wirtschaft dabei haben, die einen Beitrag leisten können. Aber wenn sie diesen Beitrag auch leisten sollen, dann müssen wir sie auch dabei unterstützen. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, auch die größte Diskussion innerhalb dieser Legislaturperiode gewesen. Wie soll dieser Weg aussehen? Was sind die Instrumente, die wir gehen wollen? Wir haben beispielsweise, wenn ich da jetzt mal auf unsere Fraktion zurückgucke, ich glaube, die Kollegen aus dem Fachbereich haben es mal aufgelistet. Von all den Rechtsakten sozusagen, die zum Green Deal insgesamt dazugehören, da haben wir über 2/3 mitgetragen. Auch bewusst mitgestaltet und mitgemacht. Ja, immer stark den Fokus natürlich darauf gelegt, dass wir Marktinstrumente nehmen, dass wir sie finanziell auch da wo es um Fördermaßnahmen sozusagen geht, die finanziell auch entsprechend unterlegen, damit der Wandel auch gestaltet werden kann. Und es gab eben auch einige Bereiche dabei, wo wir gesagt haben, da sind wir uns nicht sicher, ob die Ziele, die wir ursprünglich ausgegeben haben, mit den Maßnahmen auch erreicht werden können. Und das waren vielleicht auch die heftigsten Diskussionen, die wir so in dieser Legislaturperiode gehabt haben, die teilweise, und ich glaube, das zeigt auch schon, wie das Parlament auch darum gerungen hat, eine Position zu finden, ja teilweise mit 2-3 Stimmen Unterschied nur ausgegangen sind.
Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen, halt Unternehmen, die eben auch in Richtung Klimaneutralität sich bewegen, zu unterstützen. Ein großes Element ist ja der Handel mit CO2-Zertifikaten. Also das System, das eben wenn man Emissionen ausstößt, dafür ein Zertifikat kauft. Wie soll das denn quasi weiterentwickelt werden oder wie soll das in der Zukunft gut im Einklang gebracht werden mit die Emissionen, die ausgestoßen werden, werden weniger, die Zertifikate dementsprechend teurer. Für Unternehmen bedeutet das dann mehr Kosten. Wie kann man da so eine gute Balance finden und eben auch den Punkt, den Sie meinten, dass solche Unternehmen dann daran nicht zugrunde gehen, sondern eben gestützt werden?
Naja, es gibt da, glaube ich, zwei unterschiedliche Herangehensweisen beziehungsweise zwei Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Wir haben immer sehr stark dafür gekämpft, dass wir das ETS auch ausweiten, dass wir auch mehr Bereiche in das ETS mit reinbekommen, als ja sozusagen das anreizbasierte System. Ich mache mal aus einem Beispiel bei mir aus dem Betreuungsgebiet fest, wo wir beispielsweise einen Stahlhersteller haben, der sehr intensiv reingegangen ist in CO2-freie Stahlproduktion, grüner Stahl, ja, der natürlich eine gewisse Übergangsphase hat, wo die Energiequellen noch diversifizierter sind, als wir das selber vielleicht auch, oder als er selber das auch, das Unternehmen das selber gerne hätte. Natürlich am Ende aber auch gucken muss, dass wir sozusagen auch für das Unternehmen einen Mehrwert daraus generieren können. Denn am Ende kommt Stahl darauf. Und dann kann man zwar sagen, das ist jetzt grüner Stahl, der ist wesentlich besser als anderer Stahl. Für den Kunden, der es dann aber am Ende zu einem Produkt weiterverarbeitet, macht das jetzt tendenziell erstmal nicht so den großen Unterschied. Das heißt, gerade da, wo wir viel Potenzial für auch CO2-Einsparung haben, müssen wir eben auch gut unterstützen. Und sowas kann man beispielsweise auch über die Gelder dann am Ende mit unterstützen, die aus dem ETS generiert werden. Also das ist sozusagen das Anreizsystem, was dabei eine große Rolle spielt.
Also man kann sich das dann quasi auch so ein bisschen wie einen Kreislauf vorstellen. Die Gelder, die generiert werden, werden dann da auch wieder eingesetzt, wo es weiter fördert und unterstützt. Beispielsweise könnten dadurch auch Unternehmen unterstützt werden, die...
Ja, genau. Ja, grundsätzlich ja. Das ist ja der Hintergedanke dabei. Der zweite Aspekt, den ich gerade noch kurz nennen wollte, war, wie können wir eigentlich Unternehmen gerade auch noch dabei unterstützen, durch diese ja nicht gerade unherausfordernde Zeit sozusagen durchzukommen. Da spielt die Frage der Energiesicherheit auf einmal eher eine ganz andere Rolle, als das vorher der Fall gewesen ist. Da spielt die Frage Abbau von Überregulierung eine ganz große Rolle. Also wir sind in dieser Legislaturperiode schon sehr intensiv auch dabei gewesen, neue Pflichten, sei es Berichtspflichten, sei es Umsetzungspflichten für Unternehmen auch zu generieren in einer Zeit, in der es eigentlich für viele Unternehmen, gerade in Deutschland, wo wir eine sehr stark kleine und mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur haben, schlicht und ergreifend bisweilen auch darum ging, können sie ihr Geschäft überhaupt weiter betreiben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen Unternehmensbesuch in Brüssel gehabt, im Handwerk, wo einfach dann klar war im Laufe der Diskussion, dass jemand berichtete, dass das eigene Geschäft in der dritten Generation jetzt nicht weitergeführt werden kann. Und nicht, weil keine Aufträge da gewesen wären, sondern weil einfach nicht klar war, ob das sozusagen in einem regulativen Umfeld überhaupt noch machbar ist, ob das überhaupt noch leistbar ist für jemanden, der es dann in der jungen Generation übernehmen soll. Und das sind schon Gespräche, die natürlich auch Eindruck hinterlassen im Sinne von, wir können und wir müssen den Unternehmen auch ein bisschen Platz wieder frei machen sozusagen, damit sie sich mit den Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, die wir uns alle nicht ausgesucht haben, ob das der Klimawandel ist, ob das die Energiesicherheit ist, ob das die Frage schwächelnde Wirtschaft insgesamt ist, dann auch wieder eben, ja, im Grunde genommen so eine Art Atempause verschaffen. Und ich persönlich finde, wenn man auch so ein bisschen, wir haben ja dieses Jahr auch 30 Jahre Binnenmarkt gefeiert, 30 Jahre erfolgreicher Binnenmarkt gefeiert. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir von Anfang an irgendwie äußerst detailliert jedem vorgeschrieben haben, wie er was zu machen hat. Wir haben einen gewissen Rahmen gesetzt, wir haben gewisse Grundkriterien festgelegt, nach denen sozusagen europäisches Wirtschaften stattfinden soll, die sehr stark angelehnt sind an das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, ja, Freiheit und Verantwortung, die damit einhergeht. Und gleichzeitig aber eben auch deutlich gemacht, dass wir auch deswegen so stark geworden sind, weil wir Handel innerhalb der Europäischen Union immer auch unterstützt haben und hat insbesondere Deutschland davon profitiert. Ich glaube, da wieder ein bisschen stärker zurückzugehen zu dieser Freiheit und Verantwortung, die eben dann auch Unternehmer übernehmen müssen, das würde dem Standort gerade auch ziemlich gut tun, auch der gesamten Europäischen Union ziemlich gut tun. Deswegen letzter Satz, haben wir ja gerade auch den Letterbericht von der Kommission auf den Tisch bekommen, wo es eben genau darum geht, wie können wir eigentlich den Binnenmarkt wieder zu der Stärke zurückbringen, in Anführungsstrichen, damit er die ganzen Herausforderungen auch abfedern kann, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, damit wir als Europäische Union am Ende auch ja nicht nur handlungsfähig bleiben, sondern auch in der Systemauseinandersetzung, in der wir uns befinden, auch bestehen können.
Ein Punkt, den ich noch sehr interessant fand, war in Ihrem Wahlprogramm oder in dem Wahlprogramm der CDU und CSU heißt es, dass ab 2035 das in der EU geltende Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor rückgängig gemacht werden soll. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv für mich, auch unter dem Gesichtspunkt Klimaneutralität erreichen und so weiter. Wieso soll das rückgängig gemacht werden?
Naja, es geht ein bisschen darauf zurück, dass wir, glaube ich, alle auch in der Corona-Zeit so ein bisschen ja gemerkt und gelernt haben, dass disruptive Politik durchaus Schwierigkeiten mit sich bringen kann, sagen wir es mal so. Und wir sind ein Wirtschaftsstandort, ein Land, das eben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen deswegen so stark war, weil wir eine starke industrielle Basis haben. Und zu der gehört auch der Automobilsektor mit dazu. Jetzt kann man an vielen Stellen auch durchaus Entscheidungen einiger Hersteller kritisch betrachten. Ich glaube, das haben wir alle auch in den letzten Jahren durchaus getan. Gleichzeitig ist aber auch klar, sie sind immer noch eine der Grundlagenindustrien sozusagen, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und wir haben am Ende auch sehr stark dafür gekämpft, auch die Kollegen bei uns in den Fachausschüssen sehr stark dafür gekämpft, dass wir schlicht und ergreifend den Bereich der Technologieoffenheit da drin behalten. Weil wir, ich komme so ein bisschen zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, wir sind als Binnenmarkt nicht deswegen innovativ und erfolgreich gewesen, weil wir alles bis ins Kleinste sozusagen detailliert in Gesetzgebung festgelegt haben, sondern weil wir manchmal einfach auch Raum für Entwicklung gelassen haben, weil wir auch manchmal Anreize für Entwicklung gesetzt haben. Und das ist einer der Punkte, wo wir für uns auch innerhalb der Fraktion, innerhalb der Partei gesagt haben, das ist nicht unbedingt der Weg, den wir gehen wollen würden, sondern wir versuchen eher dann auch in dem Fall mit Anreizen zu arbeiten und da auch Entwicklung manchmal abzufedern, da wo es nötig ist, sie abzufedern, aber eben auch anzureizen, da wo es nötig ist, sie anzureizen.
Okay, also das heißt ein bisschen mehr Freiraum lassen, weniger zu strikte Regulierungen.
Naja, vielleicht in der Quintessenz, wenn man, und das ist jetzt auch nicht nur auf die Wirtschaft bezogen, es ist auch nicht nur auf den Klimawandel bezogen, es ist auch nicht nur auf Sicherheit bezogen. Wir haben uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man fast schon sagen, auch sehr angewöhnt, jedes Lebensrisiko sozusagen, jede Unsicherheit immer auch mit einer Regulierung zu beantworten. Das ist so ein bisschen so ein sehr deutsches Phänomen, ehrlicherweise, was viel mit einer großen Risikoaversität zu tun hat. Ich glaube, wir müssen uns schlicht und ergreifend daran gewöhnen, bei den Herausforderungen, in denen wir schon drinstecken, die aber auch perspektivisch ja uns weiterhin beschäftigen werden, dass wir uns schlicht und ergreifend auch angewöhnen müssen, wieder ein bisschen flexibler im Kopf zu werden. Und auch mal Raum zu lassen für vielleicht unkonventionelle, aber kreative Lösungen, die kann man nicht mit einem Gesetz festlegen sozusagen, sondern dafür braucht es Erfindergeist, dafür braucht es Mut zu gestalten, dafür braucht es Kreativität, um Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die wir eigentlich auch mal gehabt haben, die auch uns als Gesellschaft immer stark gemacht haben. Die kann man aber nicht mit einem Gesetz herbeischreiben oder herbeireden, sondern dafür braucht man ein Stück weit mehr Freiheit, als das gerade der Fall ist. Ich glaube, dass wir eigentlich alle Instrumente an der Hand haben, um auch diese herausfordernde, und es wird sicherlich nicht einfach werden, die Zukunft zu gestalten. Aber ich glaube, dass wir uns da auch ein bisschen mehr zutrauen sollten, als wir das manchmal tun.
Ein weiterer Punkt, den ich gerne mit Ihnen kurz ansprechen würde, ist das Thema Rechtsdruck. Und zwar, also gewinnt man ja so ein bisschen den Eindruck, die rechten Parteien gewinnen immer mehr Raum und auch rechte Parteien, die sich so ein bisschen so bürgerlichen Anstrich geben, also zum Beispiel in Italien sind rechte Parteien eben halt auch in der Regierungsverantwortung. Da würde mich interessieren, wie die Union das handhaben will. Also wird es jetzt einfach immer Entscheidungen geben durch eine so Mitte-Rechts-Zusammenschluss sozusagen oder gibt es da eine klare Brandmauer oder wie würde die Union das handhaben, auch immer so diesen zunehmend oder wachsenden Raum rechter Parteien?
Also vielleicht einmal grundsätzlich vorweg, wenn man das politische Spektrum wissenschaftlich innerhalb der Diskussion betrachtet, dann bin ich ja im Grunde genommen Mitte-Rechts. Ich bin eine Vertreterin einer konservativen Mitte-Rechts-Partei. Die Unterscheidung sozusagen, da wo es dann eben für die Demokratie schwierig wird, ist in dem Moment, wo es rechtspopulistisch bis rechtsradikal wird. Über den rechtspopulistischen und den rechtsradikalen Teil, über den müssen wir in der Tat sehr intensiv sprechen. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe für uns als CDU oder CSU, als Fraktionsgemeinschaft hier auf europäischer Ebene, sondern es ist am Ende eine Aufgabe für alle Demokraten. Natürlich, vom politischen Spektrum her, sind wir diejenigen, die sozusagen in Anführungsstrichen am nächsten dran sind, im Sinne von, ich verstehe, dass man von uns auch zu Recht vielleicht ein kleines bisschen mehr erwartet, was die Abgrenzung angeht. Ich bin aber kein Freund davon zu sagen, das ist einfach irgendwas, was nur die Union machen muss, sondern im Gegenteil, die Auseinandersetzung mit den Strukturen von Rechtspopulisten, von rechtsradikalen Parteien, mit der Kommunikationsweise, mit der Wirkweise, wenn man das so sagen möchte, das ist eine Auseinandersetzung, die im Übrigen auch nicht nur die Parteien, alle Parteien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber eben auch nicht nur die Parteien führen müssen, sondern es gilt am Ende für jeden einzelnen Bürger dieses Landes, dieser Demokratie selbst. Und ich versuche das selber mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, gerade auch in der Diskussion beispielsweise mit Schülern, ist Demokratie kann am Ende nur so gut sein wie diejenigen, die sich dafür einsetzen. Das heißt im Umkehrschluss, eine Demokratie fördert unglaublich viel Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten, individuelle, nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch individuelle Möglichkeiten. Sie fordert aber eben auch genauso, beispielsweise dann, wenn es um die Akzeptanz von Mehrheitsfindungsprozessen geht, wenn es um Parteien als die Grundpfeiler ja auch unseres demokratischen Systems geht. Man kann sagen, Parteien können schneller werden und können auch cooler kommunizieren und die können viele Dinge auch besser machen, als sie das jetzt gerade machen. Aber sie sind im politischen System immer noch einer der Grundpfeiler dieses politischen Prozesses und dieses politischen Systems. Und damit binden sie uns alle in der einen oder anderen Art und Weise. Für mich persönlich, ich bin damals zur CDU gekommen, eigentlich über, sagen wir mal so 3,5, 4 Aspekte, die auch für mich heute vielleicht auch wieder eine viel, viel stärkere Rolle spielen, als das in der Zwischenzeit der Fall gewesen ist. Das eine ist klar als Europaabgeordnete ganz klar die europäische Integration, die transatlantische Bindung. Das zweite ist das Thema soziale Marktwirtschaft. Das dritte ist das Thema Rechtsstaatlichkeit und damit für mich auch zusammenhängt sozusagen innere Sicherheit als die Grundpfeiler für mich auch in jeder politischen Auseinandersetzung. Wenn wir die haben, wenn wir die abgesichert haben, in Anführungsstrichen, dann können wir eben auch über viele andere Dinge politisch sprechen. Und ich kann es jetzt für mich persönlich sagen, auch mit Blick auf die Kollegen rechts außen, die wir hier im Parlament ja schon haben, die ja in der Legislaturperiode auch schon Mandate gehabt haben, da gibt es so grundlegende Unterschiede in der inhaltlichen Ausrichtung, in dem, was ich für Werte vertrete, in persönlich grundlegenden Dingen, dass ich noch nicht mal wüsste, wo ich da mit einer Kommunikation anfangen sollte, wenn ich sie denn überhaupt wollen würde. Also das ist so ein bisschen irgendwie, ich finde da schon gar keine gemeinsame Basis mehr für ein, manchmal ja auch noch nicht mal mehr für ein Streitgespräch, weil einfach von vornherein klar ist, wir können, das ist vielleicht so ein bisschen sozusagen das Grundverständnis als Demokratin, wir können über viele Dinge inhaltlich, können wir über den besten Weg zur Klimaneutralität diskutieren. Wir können darüber sprechen, wie wir Sicherheit gewährleisten wollen. Wir können und wir müssen darüber sprechen, wie wir Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Da gibt es unterschiedliche Ideen, da gibt es unterschiedliche Modelle. Und wir streiten darum, Mehrheiten für bestimmte Wege, für bestimmte Instrumente zu finden. Das basiert aber alles darauf, dass wir am Ende auch Mehrheiten akzeptieren. Und es basiert darauf, dass wir einen Diskurs führen, der auch gerne mal überspitzt sein kann, der kann auch gerne mal emotional sein. Aber er basiert immer auf dem Respekt vor dem anderen. Und das ist etwas, was mit den Kollegen schon grundsätzlich einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, das beantwortet vielleicht auch die Frage nach der Brandmauer.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass die Abgeordneten aus sehr rechten, recht extremen Parteien, da gibt es für sie auch schon gar keine Argumentationsbasis mehr. Also mit denen kann man quasi auch nicht verhandeln. Da zieht sich quasi für sie dann schon die Abgrenzung.
Also passiert es sehr häufig, dass wir politische Diskussionen im Parlament haben, wo man einfach auseinandergeht und sagt, okay, wir kommen einfach nicht zueinander. Ja, was mir nie passieren wird, ist, dass ich eine politische Diskussion beende, indem ich den Kollegen, der mit mir nicht einer Meinung ist, dann bedrohe. Das sind grundlegende, und das ist also demokratietheoretisch und menschliche Geflogenheiten, wo ich dann schon auch sage, also da weiß ich nicht, wo ich sozusagen mit einem Dialog anfangen sollte. Das heißt im Übrigen nicht, und das ist vielleicht nochmal so die feine Unterscheidung dabei, das heißt nicht, dass wir nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen und gehen müssen. Ja, weil viele der Ideen, die zwischenzeitlich geäußert werden, bisweilen nicht nur wahnsinnig absurd sind, sondern ja auch schlicht und ergreifend nicht mehr vom Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgedeckt sind. Ja, das heißt also inhaltlicher Debatte, inhaltlicher Auseinandersetzung, ja. Inhaltliche Kooperation oder inhaltliche Abstimmung, welcher Form auch immer, da ist gar keine Grundlage für da. Und das ist vielleicht auch das, was das Europäische Parlament hier am Ende auch immer wieder ausgezeichnet hat. Wir ringen hier um wirklich intensiv um politische Positionen. Wir ringen hier um die beste Lösung sozusagen, die tragfähigste, die konsensfähigste Lösung zwischen 3 Institutionen, 27 Mitgliedstaaten und diversen politischen Fraktionen. Am Ende ist aber immer klar, dass wenn eine Mehrheit gefunden worden ist, in Klammern auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann ist es auch ein zu akzeptierendes Ergebnis. Und das sortiert automatisch den einen oder anderen an den äußeren Rändern aus.
Mhm. Abschließend würde mich noch interessieren, was macht denn die CDU für eine junge Wählerinnenschaft attraktiv? Warum sollten gerade junge Menschen für sie stimmen?
Ist jetzt, glaube ich, sieht mir meine Partei auch nach. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, sind wir jetzt nicht unbedingt die hipsten Kommunikatoren gewesen. Das ist manchmal, glaube ich, auch durchaus etwas, was uns als Partei noch ein bisschen herausfordert, weil wir natürlich auch immer sagen, wir sind sozusagen erst das Land, dann die Partei, dann die Person, also sehr staatstragend. Etwas, was ich an der Partei auch sehr schätze, ist jetzt aber nicht unbedingt etwas, wo man sagt, Mensch, wir sind wahnsinnig dynamisch und flexibel und humorvoll in der Kommunikation unterwegs. Da können wir echt noch besser werden. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, und das glaube ich, wenn ich das so ein bisschen auch aus den letzten Besuchen bei Schulen oder Diskussionen mit Schülergruppen oder an anderer Stelle eben mit Jüngeren auch reflektieren kann, ich glaube schon, dass das Gespür dafür da ist, dass wir in einer sehr herausfordernden Zeit unterwegs sind und dass Frieden, Freiheit, Stabilität, also die Grundmuster der Europäischen Union, die Gründungsgedanken der Europäischen Union ja letztendlich auch, die Basis dafür sind, dass wir überhaupt alles andere entscheiden und diskutieren können. Also immer eine Diskussion mit einer jungen Auszubildendenklasse nehme. Also was mache ich sozusagen, nachdem ich den schulischen Teil beendet habe? Kann ich in dem Job dann überhaupt noch arbeiten? Gibt es den Job im Zweifelsfall dann überhaupt noch? Welche neuen Möglichkeiten gibt es dann vielleicht auch, für die wir jetzt gerade noch gar nicht die richtige Ausbildung haben und so weiter und so fort? Ich glaube, dass das alles, dass das sozusagen das Grundlegende, der Staat, die Gesellschaft muss funktionieren, damit wir unsere Freiheiten entwickeln können. Das Bewusstsein dafür ist schon da. Und ich glaube, dass wir in dem, auch in meinem Staatsverständnis sozusagen, da auch eine ganz gute Antwort liefern können, was die Unterstützung auf den Wegen, in den Bereichen angeht, wo man das vielleicht nicht alleine hinbekommt, gleichzeitig aber auch sozusagen mitzugeben, dass das ganz viel Potenzial und natürlich auch ganz viel Verantwortung auch bei jedem selbst liegt. Das ist so ein bisschen das, was man als grundsätzliche Herangehensweise, sozusagen Gesellschaftsbild ernehmen kann. Und inhaltlich, glaube ich, sind die Themen auf europäischer Ebene weiterhin relevant, die wir in dieser Legislaturperiode auch schon gehabt haben. Also die Frage Klimawandel, die Frage Sicherheit, die Frage, welche Perspektive gibt es für junge Menschen beim Einstieg in den Beruf, bei der Weiterbildung, der Klassiker mit Erasmus. Das alles sind Dinge, die sehr viel mit dem Alltag auch von jungen Menschen zu tun haben. Und ich hatte ganz am Anfang das Brexit-Beispiel gebracht und das gilt ja in gewisser Art und Weise, gilt es vielleicht jetzt sogar noch viel stärker, als das vorher schon der Fall war. Beim Brexit sind es gerade die jungen Menschen gewesen, die nicht zur Wahl gegangen sind. Also diejenigen, die eigentlich am längsten mit dem Zustand leben müssen, haben ihr Wahlrecht damals nicht wahrgenommen. Ich glaube, dass viele davon die Entscheidung durchaus jetzt anders treffen würden. Und insofern ist für mich ein bisschen die Quintessenz und das schließt vielleicht auch die Frage Demokratie und Brandmauer wieder mit ein. Wahlrecht ist eine Hochverpflichtung. Wahlmöglichkeiten sind ja auch nicht das Einzige, was man in der Demokratie machen kann. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Aber es ist eben auch ein sehr hohes Privileg, an Wahlen teilnehmen zu dürfen, sowohl aktiv als auch passiv teilnehmen zu dürfen, weil es am Ende mehr Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen auch gibt, als das in anderen Staatsformen der Fall ist. Und deswegen, ja, war die ganz klare Bitte sozusagen, das ganz klare Plädoyer, mit diesem Wahlrecht auch verantwortungsvoll umzugehen.
Genau, und dann hoffen wir, dass jetzt im Juni auch möglichst viele junge Menschen wählen.
Ja.
Ich habe jetzt noch 5 ganz schnelle, kurze Fragen mit meistens so Ja-Nein, Entweder-Oder Antworten, die ich Ihnen einmal schnell stellen. Wie bereit?
Ja.
Die erste Frage ist, Stadt oder Land?
Ach, ich bin Landkind. Total. Ich bin auch im Land groß geworden. Ich mag die europäische Kleinstadt in Brüssel und Straßburg, auch wenn die beiden Städte das jetzt nicht gerne hören. Aber ich bin aber auch ganz froh, am Wochenende wieder draußen im Wald zu sein.
E-Auto oder Verbrenner?
Wenn es ginge, würde ich gerne auf ein E-Auto zurückgreifen. Bei den Strecken, die ich zwischenzeitlich zurücklege, fehlt mir noch ein bisschen die Ladeinfrastruktur.
Wahlrecht ab 16 in allen EU-Mitgliedstaaten.
Wahlrecht ist nationale Kompetenz, ist etwas, was entsprechend die Mitgliedstaaten gestalten. Wir machen jetzt sozusagen den ersten Versuch. Ich kann da so ein bisschen auf den Satz zurückgreifen, den ich gerade gesagt habe. Wahlrecht ist eine unglaublich tolle Sache, aber es ist auch eine Wahrheit.
Okay, aber wenn Sie sich aussuchen dürften, dann würden Sie befürworten, dass es in der ganzen EU gilt?
Ich würde sagen, lasst uns mal gucken, wie der Testlauf jetzt läuft und dann gucken wir, ob wir das den anderen Mitgliedstaaten vorschlagen.
Alles klar. Soll die Ukraine Teil der EU werden?
Ja.
Über welchen EU-Beitritt eines weiteren Landes würden Sie sich bis 2030 freuen, abgesehen von der Ukraine?
Gut, wir haben natürlich die beiden zweiten oder sozusagen die beiden weiteren Kandidaten, Moldau und Georgien. Unterschiedlicher Ausgangsstartpunkt. Ich glaube, dass nach der Ukraine Moldau diejenigen sind, die möglicherweise als nächstes sozusagen über die Ziellinie gehen könnten. Dürfen aber auch nicht ganz die Balkanstaaten aus dem Blick lassen, die ja schon sehr lange Teil der Europäischen Union werden wollen, mit mal immer so ein bisschen Hiccups sozusagen zwischendrin auch. Also da haben wir durchaus noch Hausaufgaben auf beiden Seiten zu machen.
Okay, also am besten sollten einfach beide Länder eintreten nach Möglichkeiten.
Ja, wenn wir dann als Europäische Union auch uns institutionell ein bisschen darauf vorbereitet haben. Ne? Das ist ja auch ein nicht unwesentlicher Aspekt dabei, den wir gleichzeitig am besten lösen müssen. Unsere internen Aufgaben.
Okay, und abschließend, lieber Bargeld oder digitaler Euro?
Ich glaube, dass sich das über kurz oder lang von alleine ergibt. Ich bezahle mittlerweile doch einfach relativ viel nicht mehr mit Bargeld. Verstehe aber, dass das für viele Menschen noch etwas ist, wo man am wahrsten Sinne des Wortes dran festhalten kann.
Okay.
Das war jetzt auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch, bei dem wir gerade zuhören durften. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass Wählen ab 16 ja nicht unbedingt im Sinne der CDU zu sein scheint.
Ja, so ganz überzeugt scheint Lena Dupont auch nicht zu sein. Sie hat ja sehr betont, dass eben mit dem Wahlrecht auch eine große Verantwortung einhergeht. Und das stimmt ja durchaus auch. Also Wählen ist ein Privileg und ist eine Entscheidung, die man jetzt auch nicht unüberlegt oder leichtfertig treffen sollte. Trotzdem klang es für mich jetzt ein wenig so, als ob sie den 16- und 17-Jährigen da jetzt noch nicht das nötige Verantwortungsbewusstsein zusprechen würde.
Aber dann scheinen ja irgendwie junge Menschen auch nicht wirklich die wichtigste Zielgruppe für die CDU-CSU zu sein.
Also ich denke nicht, dass sie jetzt für die CDU-CSU unwichtig sind, aber traditionell ist es ja schon eher eine Partei, die eher die älteren Teile der Bevölkerung anspricht. Und das hat Lena Dupont auch selber eingeräumt, dass die CDU-CSU nicht immer ganz geschickt darin war, mit jungen Menschen zu kommunizieren. Und sie meinte auch, dass die Union eher so ein bisschen was Staatstragendes hat. Und das kann man ja durchaus auch so ein bisschen als Zeichen für Zuverlässigkeit und Beständigkeit sehen. Und auch gerade in Krisenzeiten ist das vielleicht auch ja auch was Positives. Auf der anderen Seite denke ich mir so ein bisschen, gerade weil sich so viel verändert, weil wir neue Ideen, neue Lösungsansätze brauchen für die vielen Krisen dieser Zeit, ist halt so ein bisschen die Frage, ich glaube, dass junge Menschen auch so ein bisschen so einen Aufbruch vielleicht wollen und dann so ein weiter so à la Merkel dann da vielleicht nicht immer so der richtige Ansatz ist oder der Ansatz, mit dem viele junge Menschen sich abgeholt fühlen. Deswegen ganz klar konnte ich da jetzt so eine Zukunftsperspektive gerade für junge Menschen aus dem Gespräch, um ehrlich zu sein, nicht raushören.
Ja, Stichwort zukunftsorientiert. 2035 sollen ja dann wieder Verbrennerautos quasi zurückkommen, wenn es nach der Union geht. Auch das klingt ja jetzt eher etwas rückwärtsgewandt als wirklich in die Zukunft blickend.
Lena Dupont hat sich hier halt eben deutlich gegen eine Politik der, ich sag mal, zu starken wirtschaftlichen Eingriffe und zu vieler Verbote ausgesprochen. Das erinnert mich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen an die FDP und auch gerade so, wenn das Stichwort Technologieoffenheit fällt, also so ein bisschen dieser Ansatz, man muss der Wirtschaft, Unternehmen und so weiter ihre Freiheiten lassen. Und ich meine, die Automobilindustrie ist eben halt auch eine starke Interessensgruppe in Deutschland. Und wir wissen auch, dass die Automobilindustrie hier sehr gut darin ist, Verbrennungsmotoren zu produzieren und bei den Elektromotoren vielleicht nicht so ganz mit dabei ist. Ich weiß nicht, inwieweit das dann vielleicht auch eine Rolle dabei spielt. Aber grundsätzlich, man sieht eben auch, dass hier die Union und die FDP auch viel so Deckungsgleichheiten haben.
Dann sind wir ja auf jeden Fall noch gespannter auf das Interview mit der FDP. Das wird nämlich jetzt als nächstes folgen. Vielen Dank dir, Claudia, für das spannende Gespräch, was du uns mitgebracht hast und die allgemeine Einordnung der CDU-CSU in die Europawahlen 2024.
Vielen Dank, Nele.
Ich sag zum Schluss noch einmal, geht am 9.6. wählen, beantragt die Briefwahl, hört unsere Podcasts. Es ist eine wichtige Wahl für uns alle. Bis zur nächsten Folge könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne in unsere Artikel reinschauen, in unserem Online-Magazin treff.europa.de und bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Ich sag jetzt erstmal ciao und bis dann und hoffe, dass ihr nächstes Mal alle wieder einschaltet.
Europolitics, der Podcast von treff.europa.